Preist den Herrn, Jesus, der Retter dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, wie du das mitsingen konntest oder vielleicht auch nicht mitsingen konntest. Wir sind jetzt gerade in dieser Herbstzeit drin und da werden ja die Tage dunkler und manchmal passieren auch in unserem Leben ganz schön dunkle Geschichten, wo man sich dann plötzlich fragt, wo ist denn Gott? Wo ist unser Gott? Auch das Bild, das wartet jetzt ein bisschen. Aber es gibt so Situationen, da erlebt man zum Beispiel, die Freundin ist weg, irgendeine Trennung steht an, man versteht die Welt nicht mehr, vielleicht der Beruf, bei dem man wechseln muss, wo man nicht mehr bleiben kann. Und dann fragt man sich, wo ist denn Gott? Was macht denn der? Der ist doch eigentlich immer gut zu uns. Man springt vielleicht durchs Leben hindurch und plötzlich ist die Gesundheit weg. Man ist krank. Wo ist denn da Gott? Der ist uns doch irgendwo etwas schuldig. Der muss uns doch was Gutes tun. Wir haben doch zu ihm gebetet und für ihn gekämpft, hier in der Gemeinde und draußen auf der Straße. Und dann tut er uns sowas an. Welche Hoffnungen, Träume, Wünsche sind bei dir im Leben zerplatzt? Und wenn so ein Traum zerplatzt, dann stellt sich die Frage nach dem Gott, wo er ist, ganz automatisch. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da ist so ein Hirte unterwegs. Die Weiden der Ebene sind abgegrast und nun geht es hoch auf die Berge. Mancher könnte sagen, Mensch, für so einen Hirten ist das doch ganz schön beschwerlich, sich auf den Weg zu machen, da in die Berge zu gehen. Da sind doch Gefahren durch die Tiere und vielleicht auch Pflanzen, die dort sind. Die Ebenen sind doch eigentlich viel schöner. Irgendwas würde man doch dort finden, man könnte doch einfach bleiben. Christus ist nicht so ein Hirte, der sagt, wir bleiben einfach in der Ebene. Der gute Hirte weiß, wo die guten Weiden sind und das bedeutet, er macht sich auf den Weg. Er bleibt nicht auf dieser abgegrasten Fläche, die da irgendwo ist, sondern er sucht eine neue. Und das ist eine ganz große Grundlage für dich, dass Jesus aus Liebe heraus neue Weiden für dich sucht. Und was bedeutet das nun, eine neue Weide? Neu bedeutet nicht, dass etwas stehen bleibt, dass Wegstrecken zurückgelegt werden, dass man weitergeben muss. Jesus sucht eine Weide für uns, damit wir gesättigt werden, eben ohne stehen zu bleiben. Und dieses Stehenbleiben kann manchmal bedeuten, dass man eben in eine andere Richtung geht. Jeder, der mal gewandert ist, weiß, dass es bedeutet, wenn man auf einen Berg hinauf möchte, muss man erstmal durchs Tal hindurch. Wenn der Hirte hier auf diese Berge, die dort links sind, möchte, dann muss er auch wieder runter durchs Tal, um dahin zu kommen. Für mich bedeutete so ein Tal der Stellenwechsel, den ich jetzt hinter mir habe. Worms war zu Ende und dann war es erstmal ein ziemlich dunkles Tal. Und dann nahte auch noch der Sommer und eine Entscheidung musste irgendwie her und umziehen und ein neues Haus finden und das alles. Ich habe das schon als ein ziemlich dunkles Tal erstmal empfunden. Gerade so diese Wartestellung zwischen dem Alten und dem Neuen. Hinzu kam ja noch auch die Ablösung von dem, was dort gewesen ist, die Freunde verabschieden und das alles. Das war erstmal ein Tal. Und dann kam eben Goslar und das Vorstellungstreffen, was eigentlich sehr gut verlaufen ist und dann auch bedeutete, Mensch, jetzt geht's wieder bergauf. Und die Sonne fängt an zu scheinen und der Gottesdienst hier und die Gottesdienste, die wir miteinander schon erlebt haben, sind so erste Gipfel, die dabei erklommen wurden. Aber der Wechsel bedeutete, erstmal durch ein Tal hindurchzugehen. Und das ist im Leben. Da müssen wir Täler durchwandern, um Ziele zu erreichen. Meine Schwiegermutter hatte einen Armbruch, da wurde eine Metallplatte eingebaut, Finger ins Gestell eingeklemmt sozusagen, um sie ordentlich auseinanderzuziehen. Das war sogar schmerzhaft, was sie dort erlebt hat und auch danach. Aber es bedeutete, dass sie jetzt wieder die Finger bewegen kann und die Schmerzen weniger geworden sind. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte keine Spritze haben, weil die tut weh. Ja, wie willst du dann gesund werden? Manchmal muss man erst ganz unten liegen, damit man merkt, dass Berge Täler mit sich mitbringen und es dann auch hinaufgeht. Warum lassen wir uns im Leben darauf so schwer ein und vertrauen an der Stelle nicht? Dabei erwähnt David sogar im Psalm 23 ein ganz besonderes Tal, das Tal des Todesschattens. Was ist dein Ziel im Leben? Ist dein Lebensziel, im Himmel bei Gott zu landen? Oder geht es dir darauf, hier auf Erden ein möglichst gutes Leben zu erleben? Reichtum, Ruhe, Entspannung. Was ist dein Ziel? Oder ist dein Ziel Jesus Christus? Egal, ob dein Ziel nun Himmel oder Hölle ist, letzten Endes mündet jedes Leben im Todesschattental. Dunkler und dunkler als alles, wie der Herbst oder die letzten grauen Tage. Aber plötzlich kann es dort einen Aufstieg geben. Habt ihr schon mal Sterbende beobachtet? Ich habe einige Christen erlebt, die so ihre letzten Stunden, ihren letzten Lebenshauch ausgehaucht haben. Und muss euch sagen, sie schlafen meistens seliger ein als ihre Angehörigen, die da drumherum sind. Oft sind die Sterbenden selber auf den Tod mehr vorbereitet als die anderen. Und das unterstreicht, das Leben mündet in diesem Todesschattental ganz zwangsläufig. Und die Frage an der Stelle ist dort, wer begleitet dich? Und ich habe erlebt, dass Jesus Christus wirklich dieser echte Hirte sein kann, der hilft, dass die Leute getröstet sterben können. Wie ist es bei dir im Todesschattental? In Armenien gab es 1989 ein riesiges Erdbeben und dort hat das Erdbeben ganze Landstriche innerhalb von Minuten dem Erdboden gleichgemacht. 30.000 Menschen kamen ums Leben und ich fand interessant, kaum dass diese tödlichen Erdstöße aufgehört hatten, eilte dort ein Vater zu einer Grundschule, um seinen Sohn zu retten. Und als er dort ankam, sah er, dass das Gebäude völlig in Trümmern war. Und als er diesen riesigen Stein und Schuttberg sah, erinnerte er sich an ein Versprechen, das er seinem Kind gegeben hat. Egal was passiert, ich bin für dich da. Und dann fing er an, in diesem Schutthaufen nach der Stelle des Klassenzimmers zu suchen und die Steine wegzuräumen. Die anderen Eltern kamen und weinten um ihre Kinder und sagten ihm, hey, es ist doch viel zu spät, dass du das machst. Du weißt doch, dass die alle tot sind, da kannst du nichts machen. Sogar ein Polizist riet ihm dann aufzugeben und dann buddelte er 8 Stunden, 16, 32 Stunden, 36 Stunden. So lange grub er, die Hände waren wund, die Kräfte aufgezehrt, aber er weigerte sich aufzuhören. Und schließlich nach 38 aufreibenden Stunden hob er einen Steinbrocken zur Seite und dann hörte er dort die Stimme seines Sohnes. Und er rief dann den Namen des Jungen, Aman, Aman, und eine Stimme antwortete ihm, hey Papa, ich bin's. Und der Junge erklärte dann, ich habe den anderen Kindern einfach gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen. Ich sagte ihnen, wenn du lebst, würdest du mich retten. Und wenn du mich rettest, werden auch sie gerettet werden. Weil du mir versprochen hast, egal was mir passiert, ich bin immer für dich da. Wisst ihr, Christus hat uns das versprochen, dass er zu uns hält. Warum geht es dann in unserem Leben durch diese Täler hindurch? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Harz wandern war, sicherlich schon ziemlich viele. Und jeder, der dort gewesen ist, der wird es wissen, eine Quelle sucht man nicht auf dem Gipfel. Die Flüsse sind nicht am höchsten Punkt. Man würde verdursten, wenn man nur von einem Gipfel zum nächsten, auf einem Gipfel bleibt oder auf den Gipfeln bleibt. Um zu wachsen, muss man ins Tal gehen. Im Tal sind die Bäche. Oben ist es trocken. Jede Straße ist deshalb am Hang gebaut, weil die kann gar nicht unten im Tal gebaut werden, weil dort das Wasser ist. Wenn du wachsen willst, musst du zwangsläufig durch die Täler hindurchgehen. Ich denke, niemand, der hier sitzt, wird sagen, mein Leben besteht nur aus Höhen. Und wenn es daraus besteht, dann muss ich dich enttäuschen, dann bist du in deinem Leben noch nicht viel weiter gekommen. Weil du brauchst diese Täler, um zu wachsen, um woanders hinzukommen, um weiterzukommen. Es gehört einfach dazu, dieses Gewinnen und Verlieren. Aber wenn man Leute fragt, wo sie am meisten gewachsen sind, dann sind das nicht die Höhepunkte, die sie erlebt haben, sondern die Täler, durch die sie hindurchgegangen sind. Ich selbst erlebe es, dass viele Beziehungen erst dann richtig tief werden, wenn man gemeinsam durch Krankheiten hindurchgegangen ist. Wenn man durch Krisensituationen hindurchgegangen ist, eben durch Täler miteinander gegangen ist. Die Täler sind es, die uns stärken, die uns aufbauen. Wer immer versucht, die Täler zu umgehen, der wird nicht wachsen können, so leid es mir tut. Der wird nie die Tiefe erleben, die Glauben mit sich bringen kann, wenn man an den Punkten, wo man nichts mehr anderes kann, sein Leben nicht mehr selber in der Hand hat, einfach zu Gott schreit. Selbst im Zwischenmenschlichen ist es so, dass ja eigentlich, wenn man durch tiefe Täler miteinander gegangen ist, die Beziehung gestärkt wird und stärker wird, tiefer wird. Man kann es konkret erleben, wenn man in Sorge ist und in Angst ist. Dann geht es nicht um viel, was man tun kann. Aber wenn man dann das Vaterunser betet, den Psalm 23 aufsagt, ihn damit einlädt, Gott, dass man von ihm begleitet wird, sich nicht von ihm lossagt, dann wirst du erleben, dass du in eine engere, tiefere Gemeinschaft kommst und merkst, er ist dabei. Du musst kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir. Und dieses Dabeisein ist tief, denn sein Stecken und Stab trösten. Und so möchte ich mit einer Geschichte schließen. Vielleicht geht es euch manchmal wie so einem Missionar, der mit einem Flugzeug unterwegs gewesen ist. Und dann kam er in der Heimat an und im selben Flugzeug flog auch ein Minister mit und dem Minister wurde dann so richtig schön ein roter Teppich ausgerollt und dieser Missionar musste warten, während die Musik spielte und viele Leute dem Minister zugejubelt haben. Und dann wurde der Teppich weggerollt und dann durfte auch der Missionar aussteigen. Bei ihm war keine Staatskapelle zur Begrüßung, kein Komitee. Seine Eltern haben ihn im ganz einfachen Auto hinten am Flughafen dann abgeholt, hinter dem Gebäude. Und am Abend ist er auf die Knie gegangen und hat sich bei Gott beschwert und hat gesagt, was soll diese Ungerechtigkeit? Und Gott hörte sich das an und sagte nur, du bist noch nicht zu Hause, mein Sohn. Ich möchte euch Mut machen, mit Christus im Tal unterwegs zu sein. Er hält uns und das ist die große Chance, die wir haben. Begleitet uns in dem Tal und begreife dieses Tal als eine Stelle, wo du seine Hand ergreifen kannst, denn du bist noch nicht zu Hause. Amen.